Es ist eine Bitte mit brisantem Zusatz, die im August 1986 vom stellvertretenden Generalvikar des Erzbistums München und Freising nach Rom geht. Wegen absoluter Alkoholunverträglichkeit möge Kaplan H. gestattet werden, die heilige Messe ohne Wein feiern zu dürfen. H. habe in alkoholisiertem Zustand gegen die Paragraphen 174, 176 und 184 Strafgesetzbuch verstoßen. Also Kinder und Schutzbefohlene missbraucht und pornografische Inhalte verbreitet. Diese Straftatbestände waren in einem Klammerzusatz explizit genannt. Beigelegt war ein Attest.
Hochwürdigster Herr Kardinal,
schreibt Josef Ratzinger an seinen Amtsnachfolger als Erzbischof Friedrich Wetter.
Was die erbetene Erlaubnis betrifft, die heilige Eucharistie ohne vergorenen Wein feiern zu dürfen, wird dem besagten Kaplan hiermit gestattet, die heilige Messe in Form der Einzelzelebration mit naturreinem Traubensaft zu feiern.
Mit keinem Wort geht Kardinal Ratzinger auf die kriminelle Vorgeschichte von H. ein, die anhand der erwähnten Paragraphen abzulesen war. Kardinal Ratzinger wusste also formal Bescheid. Ob er den Vorgang tatsächlich kannte oder ob ein Kurienreferent ihm den Brief aus München vorenthielt und nur das Antwortschreiben zur Unterschrift vorlegte, darüber gehen die Meinungen auseinander. Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller.
Es ist so, dass es hier um eine so wichtige dogmatische Materie geht, nämlich dass man statt Wein Traubensaft verwendet, dass diese wirklich wesentliche Entscheidung einer der Punkte ist, wo der Präfekt der Glaubenskongregation den ganzen Sachverhalt kennen muss, bevor er überhaupt eine Ausnahme zulässt. Insofern muss er den ganzen Vorgang gesichtet und gesehen haben, bevor er seine Unterschrift unter dieses wichtige Dokument gesetzt hat.
Ganz anders stellt sich das für seinen in Rom lehrenden Kollegen Stefan Mückel dar, der nach eigener Aussage selbst schon in der Kurie gearbeitet hat und die Verwaltungsabläufe dort kennt. Er hatte Benedikt XVI. Rund um das Münchner Missbrauchsgutachten beraten.
Üblicherweise ist die römische Kurialpraxis so: Es geht eine Anfrage ein, die wird dann auf der ganz normalen Sacharbeiterebene aufbereitet und versehen mit einem abschließenden Entscheidungsvorschlag. Und dieser wird dem Präfekten vorgelegt in einer Unterschriftmappe, üblicherweise ohne die ganzen Akteninhalte, und er bearbeitet das dann.
Ist es dann möglich, dass Kardinal Ratzinger den Brief aus München nie gelesen hat?
Das ist durchaus vorstellbar, denn üblicherweise unterschreibt der Bischof die wirklich wichtigen Sachen selbst. Oder wenn er verhindert sein sollte, der Generalvikar. Aber wenn jetzt ein Schreiben kommt vom stellvertretenden Generalvikar, dann wird damit signalisiert, dass es sich um eine nicht besonders gewichtige Fragestellung handelt.
Für den Berliner Anwalt Andreas Schulz zählt jedoch Ratzingers Unterschrift. Er vertritt Andreas Perr. Dieser gibt an, von H. nach 1986 missbraucht worden zu sein und hat deshalb gegen den verstorbenen Papst vor wenigen Monaten eine Zivilklage vor dem Landgericht Traunstein angestrengt. Sein Rechtsanwalt Schulz zu dem neuen Schreiben.
Dieser Umstand ist ein bisher fehlendes Element in der Beweiskette gewesen. Solange Ratzinger Erzbischof in München-Freising gewesen ist, haftet natürlich die Anstellungskörperschaft für ihn nach deutschem Recht. Aber dass er dieses Wissen hatte zu einem Zeitpunkt, wo er Präfekt der Glaubenskongregation war, setzt ihn unmittelbar und originär einer Haftung aus. Das ist jetzt der neue rechtliche Gesichtspunkt, den ich prüfen werde.
Aber selbst wenn Kardinal Ratzinger den Brief aus München gelesen und von Haas Taten gewusst hätte, wäre er nach damaligem Recht tatsächlich zuständig gewesen, einzugreifen und dem Treiben von Priester H. ein Ende zu setzen? Kirchenrechtler Schüller.
Josef Kardinal Ratzinger hatte als Präfekt der Glaubenskongregation hier kein Weisungsrecht, denn erst ab dem Jahr 2001 hat Papst Johannes Paul II. Entschieden, dass solche Fälle unbedingt der Glaubenskongregation zu melden sind und die Glaubenskongregation dann entscheidet, wie mit möglichen Sexualstraftaten von Klerikern umzugehen sind.
Eine Haftung wäre rechtlich damit wohl nicht gegeben, was wiederum einen Rückschlag für Andreas Perr bedeuten würde und mutmaßlich noch viele andere Missbrauchsbetroffene.